The Dandy Warhols auf Lux FM mit Be Alright. 17 Uhr und 12 Minuten, ihr hört die Morning Show am Nachmittag. Auf Lux FM. Es wird offen, klebrig, peinlich. Mit diesen Worten führt die Autorin und Journalistin Caroline Rosales in ihr neues Buch Sexuell verfügbar ein. Sie erzählt in diesem Buch aus ihrem eigenen Leben und kommt zu dem Schluss, wir müssen Mädchen anders erziehen. Wer nur darauf getrimmt wird, zu gefallen, hat spätestens als Erwachsene ein Problem. Und warum da schon das Küsschen des Onkels, das widerwillig zurückgegeben werden muss, einen schlechten Grundstein setzt, das können wir jetzt besprechen. Denn die Autorin ist bei mir im Studio. Schönen guten Tag, Caroline Rosales.
Hallo.
Wie geht's dir? Alles gut soweit? Wo kommst du gerade her?
Ich komme gerade von einem Mittagessen und vor allem, es wird noch peinlicher, weil, Vincent, du warst ja ein Held meiner Jugend.
Oh Gott.
Und deine Musik hat mich ja letztendlich als junge Journalistin dazu veranlasst, überhaupt nach Berlin zu ziehen. Und das war ja eine ganz andere Zeit. Darüber haben wir eben schon gesprochen.
Mhm.
Und jetzt mit dir das hier zu besprechen,
das ist schon
krass. Das hat natürlich jetzt einen doppelten Effekt.
Mehrere Ebenen kommen hier quasi zusammen.
Aber auch ein Kreis schließt sich irgendwie, ne?
Ja, also wenn du das so sagst, finde ich das schön. Ich kann das ja jetzt weder nachvollziehen noch quasi verifizieren, ob das stimmt, dass du jetzt quasi mit meiner Musik im Gepäck hierher gezogen bist. Aber das ist eine schöne kleine Anekdote.
Vielen jungen Frauen ging's wie mir.
Genau das glaube ich nämlich nicht mehr. Lass uns über dein Buch sprechen. Im Prinzip geht's im Buch um die Frage, auf welcher Basis eigentlich Sexismen entstehen, patriarchale Strukturen. Was hat das Ganze mit Erziehung zu tun? Wie stehen Erziehung und vielleicht Missbrauch auch in einem Verhältnis? Zunächst mal die Frage vielleicht, wann hast du festgestellt, dass es da eben Zusammenhänge gibt zwischen einer fehlgeleiteten Erziehung und Frauen, die später missbraucht werden? Und wann hast du festgestellt, dass du darüber schreiben musst?
Ja, erstmal ist Missbrauch ja ein großes Wort. Also Missbrauch findet ja schon so im sehr Kleinen statt. Also es ist ja schon, man kann ja schon sagen, man kann auch im Seichenwasser ertrinken. Also im Grunde geht's uns allen gut. Wir sind alle im Mittelstand oder auch im Unterschied, wir leben in Deutschland. Mhm. Wir haben nie irgendwie große Krisen oder Dramen erlebt. Und dennoch gibt es wahnsinnig viele Dinge, die ein Mädchen oder ein Frauenleben beeinflussen, die sich dann wirklich auch gegen einen wenden können. Zum Beispiel, es geht schon los, man ist ein junges Mädchen, man soll das hübsche Kleid für den Sonntagsbrunch anziehen. Und dann heißt es hier, oh, gib mal Opa ein Küsschen, komm, mach doch mal. Und alleine das ist schon so ein bisschen peinlich. Man denkt so, soll ich das jetzt machen? Okay. Dann kommen die Jungs in der Schule, die hänseln dann, die nennen das Ärgern, die greifen dir dann zwischen die Beine und denken, das ist ja alles nicht so schlimm. Wir ärgern ja nur.
Ja.
Dann zeigt dir dein Freund den ersten Porno und sagt, guck mal hier, ne, kann man ja auch mal so nachmachen. Und so langsam, und vor allem dann kommen die Tanten und Bekannten und sagen, und die Eltern und sagen, erstens ist nicht so viel, weil du bist so nicht okay und du wirst Probleme in der Gesellschaft haben, wenn du fett bist, also wenn du dick bist. Also fett als Schimpfwort. Und zweitens, such dir einen Mann. Ist ja nice, wenn du studierst, aber du brauchst einen Mann. Und all diese Dinge, diese Einflüsse prasseln auf Frauen herein und sorgen eben dafür, dass wir Wesen werden, die immer nur auf andere achten und auf ihre Umgebung und auf die Harmonie in der Umgebung als auf sich selbst.
Ja, und das hat sich überhaupt nicht geändert scheinbar in den letzten Jahrzehnten. So wie du es beschreibst, ist da nicht viel passiert in der Weiterentwicklung von so Erziehungsideen oder Erziehungsmethoden. Das ist fast schon ein bisschen shocking, finde ich, als Mann das zu lesen, weil man denkt, ach krass, das ist in der Tat immer noch genauso, wie es vielleicht in den 50er, 60ern war, zumindest in den Teilbereichen. Wenn man über Instagram oder so spricht, ist es vielleicht sogar noch schlimmer geworden, dass so ein Schönheitsideal herrscht. Und was ich ganz schön finde, das hast du in einem Interview gesagt, dass die Situation, die du beschreibst, oder dass die Gesamtsituation ein bisschen so ist wie so ein Michael-Haneke-Film, also das weiße Band und so, dass man irgendwie denkt, da passiert jetzt gar nichts Schlimmes, ist doch eigentlich alles ganz in Ordnung, während man den Film so guckt, ja. Und am Schluss merkt man aber, die Summe dieser einzelnen kleinen Dinge, die passiert sind, führt dann eben doch zu einer radikalen Verschlechterung der Situation einer Frau.
Großen Grauen. Also eigentlich ist dann plötzlich alles gruselig und dann fürchtet man sich vor jedem Detail. Und also wenn man das sozusagen als Ganze, als Gemälde erfasst. Ja.
Ist das auch eine Erkenntnis gewesen, die du beim Schreiben des Buches erst so richtig für dich auch wahrnehmen konntest?
Ehrlich gesagt, ja. Also ich habe wirklich ein bisschen naiv gesagt, ich könnte mir vorstellen, also zum Verlag mit meiner Lektorin, ich könnte mir vorstellen, was zum Thema sexuelle Verfügbarkeit zu schreiben. Und dann lag erstmal dieses Wort da und dieses Thema. Und ich habe dann angefangen mit meiner Kindheit, mit meiner Jugend. Und ich bin tatsächlich nur eine exemplarische Figur.
Ja.
Also so, ich will auch eine leere Hülle sein in dem Buch. Also natürlich ist es persönlich, aber ich will für alle Frauen sprechen oder für viele. Und so nach und nach, je mehr ich mich in das Thema eingearbeitet habe, desto mehr habe ich auch Angst davor bekommen, desto mehr habe ich mich gegruselt. Und ich bin ein super grundfröhlicher Mensch, mhm, aber ich bin echt an den Rande von depressiven Gefühlen gekommen, weil das ist plötzlich, wenn man sich das alles so bewusst macht, genau so eben, dass es plötzlich ein Gemälde ergibt, dann denkt man wirklich, man ist im falschen Leben. Und das ist, das kann einen echt so, also man hat sehr viel Dunkelheit um sich. Zumindest hatte ich das, als ich das Buch geschrieben habe.
Ja, weil dann irgendwann auch die Welt, die quasi sich gegen einen formiert hat, so groß ist, dass man da ja gar nicht mehr so richtig rauszukommen scheint. Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt im Buch, dass es ja auch Strategien versucht, zumindest anzudenken oder anzubieten, die aus dieser Misere hinausführen. Was ich interessant finde, ist, dass sexuell verfügbar der Titel des Buches ist. Im Buch wird aber oft die Fuckability als so zentraler Kampfbegriff fast schon benutzt. Vielleicht können wir darüber kurz sprechen, warum das so ein wichtiger Begriff im Buch ist und was dieses Fuckability-Ding eben mit jungen Frauen macht, aber auch mit Frauen, die unter Umständen Kinder bekommen haben vor gar nicht allzu langer Zeit und ähnliches.
Ja, also Fuckability ist erstmal ein Wort, wie gesagt, es ist egal, was du als Frau erreicht hast, ob du Hochschulprofessorin bist, im Vorstand bist, was weiß ich, oder auch einfach den Job machst, den du liebst und Kinder bekommen hast. Es ist immer eine Maßeinheit, die mit dir mitwächst und die du auch immer zu erfüllen hast. Also sagen wir mal so, ich würde auch in keine Talkshow eingeladen werden, wenn ich 300 Kilo wiegen würde und mich nicht schminken würde. Das ist einfach eine Gesetzmäßigkeit dieser Gesellschaft und dagegen kommt man nicht an. Ich würde auch sagen, dass ich, also diese Fuckability zu erhalten für Frauen ist extrem wichtig. Ich würde auch sagen, dass ich meine ersten Jobs, also ich bin Journalistin, ich bin auf irgendwelche Partys gegangen, da waren Chefredakteure, die haben gesagt, hier, meine Visitenkarte, hier, schreib mal für mich. Dann habe ich gedacht, du hast nicht eine einzige Zeile von mir gelesen, aber gut. So, dann habe ich die Jobs bekommen und dann habe ich wahnsinnig viel arbeiten müssen und dann gleicht sich das wieder aus. Aber schon im Grundsatz läuft da eine Menge schief. Also und wenn man.
Und im Begriff steckt ja auch dieses Problem mit drin, das du im Buch auch beschreibst, dass quasi Frauen nicht ihr eigenes Wollen definieren und sagen, ich will so und so einen Typ oder so und so eine Frau vögeln und ich will genau das und das beim Sex haben, sondern dass die Frage dann sich eher um die Frage eher dreht, so, wie kann ich denn gefallen, wie kann ich denn hinbekommen, dass ich gewollt werde?
Ganz genau. Also es gibt kein weibliches Wollen. Das Wollen, also der Zustand, gewollt zu werden, ist sozusagen das Höchste der Gefühle. Und das sagt nicht nur ich, das sagt die Sandra Konrad in ihrem Buch, das ist eine Wissenschaftlerin, die das beherrschte Geschlecht geschrieben hat. Also es gibt sehr viele Theorien dazu, dass wir gar kein eigenes Wollen entwickeln als Frauen, sondern dass wir immer gucken, wenn der Partner happy ist, sind wir es auch, weil dann haben wir unsere Rolle erfüllt.
Jetzt ist es ja so, dass man im Buch relativ deutlich erkennt, was schiefläuft und an welchen Stellschrauben was nachjustiert werden müsste. Trotzdem sind das ja wieder so viele Stellschrauben, dann insgesamt, wir haben es vorhin mit dem Michael Haneke-Film versucht zu erklären, dass es irgendwie doch schwierig zu sein scheint, da eine einfache Strategie zumindest zu formulieren, mit der man was ändert. Es ist aber klar oder es wird deutlich, man muss in der Erziehung von jungen Mädchen was ändern, aber auch die Jungs müssen quasi anders an das Thema herangeführt werden. Welche wichtigen Knackpunkte hast du da ausmachen können?
Also erstmal können wir auch eine Menge tun. Wir können vor allem, also wenn wir solche Bücher schreiben, Artikel lesen, solche Debatten führen, solche Diskussionen führen und vor allem solche Wörter erfinden, also einfach Begrifflichkeiten, dann können wir es benennen. Und plötzlich, ich würde es gerne, also wie gesagt, solche Bücher hoffentlich sorgen auch dafür, dass es sichtbar wird, das Problem. Und vor allem, dass man sich dann auch vieles nicht mehr bieten lässt. Also ich hatte neulich einen Ex-Kollegen, der sagte zu mir, es ging um einen Artikel über Friedrich Merz, der sagte so, beim Spiegel, da sage ich so, ja, da steht das und das drin und das könnte man so und so machen. Und dann sagt er, nee, das steht da nicht drin, dann musst du es leider vielleicht nochmal lesen. Und damals hätte ich so gesagt, mit Anfang 20, so, oh, scheiße, ey, voll peinlich. Ja. Jetzt muss ich das irgendwie nochmal, habe ich ja voll falsch verstanden. Und jetzt, heute, habe ich mich halt totgelacht. Ich meine, so, bist du mein Lehrer oder
Stop the mansplaining, please.
Ja, so ein bisschen. Ja. Und dieses Wort, und mansplaining ist dann immer, sorgt immer für große Aggressionen dann bei Männern, ist das überhaupt für ein Wort und so. Aber es benennt zumindest eine Situation, wo ich immer dachte, so, irgendwas läuft hier nicht so normal, aber ich konnte nicht sagen, was das Problem ist.
Ja, und das finde ich ist auch so eine Misconception, die manche Dudes so haben, dass man da quasi in so ein Feld eingeführt wird oder dass man da sich weiterbilden kann und dass die sich dann so direkt angegriffen fühlen und sagen, Mansplaining, was soll denn das jetzt heißen? Also ich find's doch schön, dass ich ein Phänomen beschrieben bekomme, das einfach so existiert, dass du ja gerade beschrieben hast, das ist dir ja gerade vor ein paar Tagen erst passiert, ne? Dass jemand sagt, ich kann das jetzt besser erklären, weil ich bin der Typ so.
Ja, ne? Absolut.
Das ist ja was, was immer noch passiert. Und das wäre vielleicht was, was man den Jungs beibringen müsste.
Es gibt auch eine Geschichte zum Beispiel in dem Buch, dass es geht darum, dass, dass es oft so ist, also dass jede Frau hat das schon mal erlebt. Und also sagen mir auch, kriege ich auch so als Feedback. Und auch Kirsten Rupinion hat das in ihrer Catperson-Geschichte geschrieben, dass man sozusagen auch einvernehmlichen Sex manchmal einfach nur mitmacht, weil man denkt so, okay, es macht jetzt einen höheren Aufwand, dem Typen zu erklären oder dem Partner, das Ganze wieder abzumoderieren, weil man eigentlich doch keine Lust mehr hat und es dann sozusagen so aus Verlegenheit, aus Höflichkeit noch weiter mitmacht. Und das ist halt auch, Gott sei Dank, die Sprache überführt worden.
Ja, dieses Catperson, die Catperson Situation gibt's, glaube ich.
Zum Beispiel.
Die habe ich auch durch dein Buch erst kennengelernt. Das ist dann quasi eben eine solche Situation, dass man sich quasi...
Dass man sich eingelassen hat.
Ja, aber das Interessante oder das, was ich krass finde daran, ist, dass das ja eigentlich... Also das wird ja im Buch auch so beschrieben, dass die Frau dann eigentlich sagt, ich lasse jetzt einfach diesen Vergewaltigungsvorwurf weg, so ein bisschen. Aber im Prinzip ist es ja dann doch Missbrauch zumindest oder zumindest eine Art von Sexualität oder sexuellem Intercourse, der so ja gar nicht geplant oder gewollt war.
Ja, das wird dann schon ein bisschen düsterer. Also das Problem ist dann, es gibt so eine Stelle in dem Buch, wo ich sage so, solange ich nicht Vergewaltigung schreie, solange ich nicht sage, das war Missbrauch, gibt es keinen Missbrauch. Ja. Also dann ist es halt Friends with Benefits oder irgendwas Modernes und dann finde ich ein anderes Wort dafür. Ja. Und so kann man sich auch irgendwie vor einem Trauma beschützen. Und das ist dann oft auch, was passiert.
Ja. Was mich auch interessiert, ist die Sprache, die du verwendest. Es ist ein relativ, ich finde es schon auch ein bisschen so eine Wut durchzuhören, aber die ist immer wieder... Kontrapunkte mit so humoresken Mini-Einlagen. Also ich musste auch oft schmunzeln, obwohl ich gespürt habe, dass du wütend bist. Und warum es zu diesem Stil kam oder wie das entstanden ist, können wir gleich besprechen. Zwischendurch nochmal Musik von Zweiraumwohnung. Einfach weil Inga Humpe sich positiv geäußert hat über dein Buch. Sie hat so eine kleine Widmung hinten rauf geschrieben, die da nochmal beschreibt, dass es ein Buch ist, das für uns alle funktioniert und das in der Tat auch, das kann man jetzt schon mal als Zwischenabmoderation ja so formulieren, dass in der Tat auch gelesen werden muss von jungen Männern. Caroline Rosales, sexuell verfügbar, heißt ihr neues Werk. Wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter. Zwischendurch Musik von Zweiraumwohnung, ich und Elaine. Zweiraumwohnung mit ich und Elaine. Auf Flux FM, bei mir im Studio immer noch Caroline Rosales. Wir sprechen über ihr neuestes Buch, sexuell verfügbar. Wir haben schon einiges gelernt und auch schon über Begriffe wie Fuckability gesprochen. Was mich im zweiten Take interessiert, ist vor allen Dingen auch die Sprache. Ich habe vorhin schon gesagt, es ist so eine gewisse Wut zu spüren, aber auch ein gewisser Witz, so eine gewisse Schüspe ist da durchzuspüren. Wie kam dieser Ton zustande? Ist das von selbst entstanden oder hast du dir vorher vorgenommen, das Ganze vielleicht auch mit der einen oder anderen Pointe quasi so zu gestalten, dass man eben auch das Buch durchlesen kann, ohne in Depressionen zu verfallen unter Umständen? Oder ohne, dass es zu hart wird? Also es ist wirklich, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen wie so ein Drama mit so Comic-Relief-Momenten im Film. Weißt du, ich meine?
Ja, also erstmal bin ich wie alle Kinder der 80er und 90er mit Hip-Hop aufgewachsen und mittlerweile auch mit Cloud-Rap und so. Und das ist natürlich so ein bisschen die Sprache, die mir am Herzen liegt. Auch mag ich natürlich so Comics sehr gerne oder diese schemenhaften Situationen, die eben in Comics entstehen können. Und genau, also im Grunde nimmt es dem Thema so ein bisschen seine Ernsthaftigkeit, indem man, auch wenn man Anglizismen benutzt, wie Fuckability oder Alive oder so, also ist das, macht es das Ganze manchmal ein bisschen grotesk, was dem Buch gut tut. Und es ist wahnsinnig schwer zu erklären, warum man seine eigene Sprache schreibt.
Ja, klar.
Aber mir hat es, glaube ich, geholfen, ein bisschen Distanz für mich da reinzubringen und hoffentlich auch ein bisschen Humor für den Leser.
Ja, und ich glaube, das ist, bei mir hat es jedenfalls genauso funktioniert, dass man eben sich nicht auf die eine schreckliche Situation und dann wieder die nächste konzentrierte, sondern dass man zwischendurch eben das Gefühl hatte, dass da das ganze Phänomen oder dieses ganze Bild, was wir vorhin, dieses Gemälde, was hier entsteht, dass es trotzdem mit Humor hin und wieder betrachtet wird, weil es vielleicht auch sonst nicht anders geht. Das ist vielleicht auch so ein bisschen Galgenhumor.
Ich wollte es auch nicht zu politisch machen, auch nicht zu, ich will, also nicht feministisch als schlechtes Wort verwenden, aber ich wollte es nicht so protesthaft machen. Ich wollte es eher so als Gesprächsangebot für alle machen und ich mache auch tatsächlich eine Lesung am 12. März in der Kulturbrauerei und da spreche ich mit Anselm Neft und das ist ein männlicher Autor, der auch bei Zeit Online schreibt wie ich und der hat einen Artikel geschrieben, der hieß Grausame Geilheit und da hat er genau, wir kommen beide aus Bonn und er hat genau die Gegenperspektive Und ich finde es total wichtig, dass es eben nicht nur ein Buch ist sozusagen, also es ist kein Anti-Männer-Buch, im Gegenteil. Ich will, dass wir unsere Generation und auch die Umliegenden darüber reden. Und so.
Ja, führt ja im Endeffekt im besten Falle dazu, dass ein besseres Verständnis herrscht zwischen den Geschlechtern und dann wird der Sex geiler und alle sind happier am Beispiel, Ende des Tages. Ja. Jetzt haben wir vorhin kurz Instagram auch erwähnt, denn das kommt auch im Buch vor. Es gab in den 90er Jahren Schönheitsideale, Fotomodels, die quasi aus heutiger Sicht eine normale Figur hatten und trotzdem
dick sind, sagen wir,
oder die aus heutiger Sicht sogar dick sind. Damals war das aber trotzdem schon so, dass junge Frauen gehungert haben, um zumindest auf diese Maße zurückzuschrumpfen. Jetzt ist es so, dass Zero-Size-Models immer noch modern sind und die gehen dann noch auf Instagram und machen irgendwelche Filter klar, damit sie noch dünner aussehen. Das heißt, der Druck auf junge Frauen ist unter Umständen noch größer, was dieses auch Fuckability-Ding angeht. Also ist auch nochmal die Frage, wie fuckable das dann noch ist. Aber egal. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß.
Wie kommen wir denn da wieder raus? Also auf Instagram gibt's ja vereinzelt auch junge Frauen, die feministische Positionen versuchen, da irgendwie auch ein bisschen zu präsentieren, aber die sind natürlich in der krassen Unterzahl.
Ja, das stimmt. Es ist jetzt auch, ich kann da auch gar nicht so viel Optimismus walten lassen, weil es ist immer noch die große Mehrheit. Also ich bin, mein Leben lang wird immer so eine, das schreibe ich auch in dem Buch, also ich habe mit 9 meine erste Diät gemacht, weil ich die Diätzeitschriften meiner Oma gelesen habe. Dann habe ich noch mit 12 oder so vorm Fernseher gesessen und noch die Schlümpfe geguckt, habe immer klitzekleine Stückchen Schokolade abgebissen, so für den Geschmack im Mund. Mhm. Und habe dann tatsächlich, weil ich war halt dick in der Schule und das war kein Spaß. Und ich wollte noch nicht mal auf die Partys, also irgendwann dann schon, aber ich wollte wenigstens mal einen Tag normal sein und meine Ruhe haben. Und es ist wirklich, also dieses alles absorbierende Gefühl, dick zu sein, das geht einfach nicht klar. Also da musste ich irgendwie raus und viele andere auch. Und es ist wirklich leider ein großer Vorteil, in der Norm zu sein in unserer Gesellschaft. Also, und ich glaube, ehrlich gesagt, also diese ganzen sozialen Netzwerke, Instagram und Facebook und so, also das ist vielleicht nur meine Meinung, aber das hat es nicht besser gemacht und es macht es noch schlimmer. Und natürlich gibt es immer Gegentendenzen, junge Frauen, die irgendwie so Body Positivity und solche Sachen. Aber, also ich finde, man wird trotzdem überrollt. Und ich habe auch eine Tochter, die ist 5 und mein Sohn ist 7. Und ich befürchte, dass wir uns sehr, ich werde mich irgendwann damit sehr, sehr viel auseinandersetzen müssen.
Ja, es ist dann in der Tat auch spannend, wenn man Erkenntnisse durch so eine wissenschaftliche Arbeit gewonnen hat und muss die dann in die Tat umsetzen mit den eigenen Kids. Dann wird's richtig spannend, nehme ich mal an.
Ja, wobei, also ich finde, ich bin ja schon eine andere Mutter als meine Mutter und meine Großmutter und irgendwie lebe alleine, dass ich Vollzeit arbeite, ist ja auch schon mal, gibt ihr ja meiner Tochter ein ganz anderes Bild von einer Mutter. Und ich finde auch, also ich habe zum Beispiel noch das rosa Kleidchen umgezogen bekommen für das Sonntagskaffee trinken. Und meine Tochter steht irgendwie auch schon mit 5 vorm Schrank und sagt, ich will pink. Und dann denke ich so, okay, aber sie tut's mit einer anderen Attitüde als ich. Und das ist dann schon mal ein Fortschritt, weil so.
Ja. Jetzt hast du die Worte Norm in den Mund genommen und hast auch nochmal kurz über deine eigenen Eltern gesprochen. Da finde ich auch nochmal interessant, dass im Buch eben auch vorkommt, dass du in deiner Jugend eine gewisse Phase hattest, wo du gesagt hast, ich finde eigentlich Frauen mindestens genauso interessant wie Männer. Dann ist aber in deinem Elternhaus jetzt gar nicht so ein homophobes Drama losgegangen, so von wegen, wir enterben dich oder du bist nicht mehr Teil der Kirche oder so, sondern die haben halt so gesagt, wir finden es irgendwie nicht so geil. Das hat aber dann schon gereicht, quasi, dass auf längere Sicht das so ein bisschen abgestorben ist, das Feeling Frauen gegenüber. Das finde ich auch, also fast die traurigste Geschichte bisher für mich, weil so wenig reicht, also so wenig Gegendruck, ja. Es war ja, wie gesagt, nicht so, dass da quasi mit dem Enterben gedroht wurde, sondern es war nur so, ich finde es ein bisschen komisch, die Lehrerin hat gesagt, das läuft hier nicht und dann...
Ja, wir sollten uns benehmen, war das Wort. Also benehmen, wir wussten nicht mehr, was benehmen heißt. Wir wussten nur, dass es irgendwas mit uns zu tun haben musste, dass wir gerade Händchen halten. Also ich hatte eine Freundin von 13 bis 16 und aber diese Beziehung, also die gab es gar nicht, die wurde auch immer klein geredet und es gab ja auch keinen lesbischen Sex im Biologiebuch. Also das gab's alles nicht. Und wenn ich heute junge Frauen sehe, die so Anfang 20 sind und ein Paar sind, dann will ich am liebsten zu denen hinrennen, völlig bescheuert und sagen, wisst ihr eigentlich, wie toll das ist und wie das für mich war, wie so eine Oma. Und ich denke mir so, die gucken, also ich habe es auch teilweise schon zweimal gemacht und die haben mich angeguckt. So.
Hast du da noch so eine Stimme aufgesetzt?
Was ist mit der los? Aber die verstehen gar nicht heutzutage, dass das noch vor 30 Jahren noch so ganz anders, oder vor 20 Jahren noch ganz anders war. Und tatsächlich, ja, also es hat schon, sollte es nicht geben, gab es nicht. Und wie gesagt, alles, was in der Sprache nicht da ist, gibt es eben auch nicht.
Ja.
Und damit war die Messe dann auch gesungen.
Im wahrsten Sinne des Wortes. jetzt haben wir das Buch gelesen, im besten Fall alle. Wir befinden uns hier gerade in Berlin-Kreuzberg, ein bisschen auch in so eine aufgeklärte Filterblase. Ich finde, das ist, also das Buch trifft jetzt hier auf keine Widerstände, sondern das ist, glaube ich, auch bei jungen Männern in Kreuzberg so, dass sie sagen, das interessiert mich. Ich möchte mich in dem Themenbereich weiterbilden. Wenn man aber das jetzt mit so jungen Leuten aus der Provinz spricht, da ist es zum Beispiel immer noch so, dass sie nach Berlin ziehen müssen, weil sie feststellen, ich bin homosexuell zum Beispiel, oder haben das Gefühl zumindest, dass sie es machen müssen. Insofern, wie groß muss der Erfolg dieses Buches werden, damit vielleicht auch die Provinz das mitbekommt? Also ist es überhaupt so? Oder liege ich da völlig falsch mit dem?
Nee, überhaupt nicht. Also ich finde, also es gibt zum Beispiel ein guter Freund von mir, der ist Perser, und also der würde auch nicht nach Brandenburg fahren. Das ist einfach, oder ein Kollege von mir ist schwul, und der hat mir auch immer erzählt, er würde nie im Leben mit seinem Freund durch seine Heimatstadt Dresden Händchen haltend laufen. Und ich habe auch ehrlich gesagt, also gerade auch als Journalistin habe ich wirklich extrem schlimme Anfeindungen von AfD, von Trolls. Ich weiß es nicht, was es ist, aber ich habe das da merkt man wirklich, wo noch die nicht mal konservativ, einfach die menschenverachtende Basis in diesem Land ist. Und das kann einem, man kriegt das vielleicht so nicht mit, wenn man jetzt nur Zeitung liest, aber wenn man sowas schreibt, und dann merkt man, wie die Reaktion teilweise, also ich habe natürlich auch innerhalb der Filterblase sehr gute Reaktionen, auch gute Kritiken, aber was für Leute auf die Idee kommen, einem dann zu schreiben, das macht einem wirklich, und man kriegt wirklich eine Menge Mails, die richtig, also auch justiziabel sind.
Ja.
Also da denkt man auch so, okay, vielleicht lassen wir es.
Also wir sind froh, dass du es nicht gelassen hast. Sexuell verfügbar ist jetzt beim Ullstein Verlag erschienen, Kostenpunkt 18 Euro. Wem der Weg in die nächste Buchhandlung zu weit ist, der darf uns jetzt eine Mail schreiben an win@fluxfm.de. Wir haben nämlich 2 Exemplare, die wir verlosen dürfen. Ansonsten bleibt mir nicht viel übrig, als dir viel Erfolg zu wünschen mit diesem Buch. Es ist durchaus ein Thema, das breit gefächert diskutiert werden muss, finde ich. Und wir hoffen einfach mal, dass diese Diskussion stattfindet, denn sonst leben wir alle in diesem komischen Haneke-Film und merken die ganze Zeit nicht, was für schlimme Sachen passieren. Das muss unbedingt vermieden werden. Vielen Dank für deinen Besuch. Carolina Rosales war bei uns im Studio am 12.02. Hast 12. du gesagt?
3.
12.03. findet die Lesung statt.
In der Kulturbrauerei, und es gibt Karten bei Eventim.
Sehr gut. Mhm. Vielen Dank für deinen Besuch. Bis zum nächsten Werk. Caroline Rosales war bei uns im Studio. Ciao.